Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Liest jemand von euch Losung? Hat jemand Losung? Okay. Sowas Ähnliches. Nee, ich meine die Losung. Heute in den Losungen steht ein Wort, was mich sehr ermutigt hat, in der Serie einfach weiterzumachen. Weil ob ihr es glaubt oder nicht, es fordert mich sehr heraus. Euch ja auch. Aber hört mal, Losungen. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Schon der Psalmist konnte das alles nicht fassen. Und der Lehrtext im Neuen Testament aus Römer 11, das war Psalm 139, Vers 17, und jetzt Römer 11, 33 steht heute: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Schaut, wir können jeden Sonntag nur einen kleinen Ausschnitt bekommen von der Größe unseres Gottes und können uns nur beugen und sagen, wow, unser Gott ist halt unfassbar in vielen Dingen. Aber was er uns gesagt hat, sagt er, damit wir in Erkenntnis wachsen, wie Gott ist. Und Herr, darum will ich dich bitten jetzt, dass du uns den Verstand schärfst, die Augen öffnest, das Herz weit machst für dein Wort, damit wir immer mehr erkennen, mit wem wir es wirklich zu tun haben, wenn wir hier zusammenkommen. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist dein Wort selber erklärst, weil wir dazu unfähig sind eigentlich, aber du hast versprochen zu helfen. Bitte tu das heute Morgen. Amen. Ja, wenn wir in diesem Jahr, das haben wir gesagt, Klärung suchen, was so ein bisschen die theologische Ausrichtung dieser Gemeinde ist, geht es im Kern natürlich auch um die Erneuerung unseres Denkens über den Gott der Gemeinde. Das ist ja gar nicht zu trennen. Es geht ja nicht um ein theologisches Konstrukt im Kopf zu haben, sondern dass wir näher an Gott rücken. Darum ging es auch vor 500 Jahren, als die Reformatoren einiges in der damals allgemeinen katholischen Kirche hinterfragt haben. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass es so wichtig wäre, wieder so eine Reformation im Land zu haben, oder? Es ist nun auch nach Luther und Calvin und all den anderen einiges schiefgelaufen im Denken über Gott. Über 500 Jahre nach der Reformation und besonders im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, da ist die Kirche unmerklich, glaube ich, nicht mal gewollt, aber langsam irgendwo falsch abgebogen. Und nun ist die Kirche auf einem Nebengleis, belanglos, bedeutungslos, wirkungslos, höchstens noch ein bisschen politisch, man könnte sogar fast sagen gottlos geworden. Es geht in, so widersprüchlich das auch sein mag, selbst in der Kirche gar nicht mehr um Gott, um seine Majestät, die Größe Gottes, um seine Offenbarung, sondern um den Menschen, der Gott erleben will. Und Gott ist der, der dem Menschen zur Verfügung steht. Die Gemeinde hat den Sinn für Gottes Majestät verloren, für seine Souveränität verloren und hat eine Gottesvorstellung entworfen, die eigentlich sehr niedrig ist, völlig unangemessen. Aber mit diesem Verlust des Wissens um Gottes Souveränität und seiner Königswürde verlieren wir auch das Bewusstsein für Gottes Größe und damit auch die Ehrfurcht vor ihm. Wir verlieren dadurch auch den Blick für unsere Situation und unsere Position vor ihm. All das verlieren wir, wenn wir kein klares Bild von Gott haben. Und dann reden wir viel, wir meinen viel, wir behaupten viel, wir singen viel und laut und ständig sind wir dran zu diskutieren, zu argumentieren. Wir halten viel so von unserer Erkenntnis. Aber Frage, erlebt ihr, dass Christen auch mal schweigen und staunen, anstatt zu reden? Anstatt die Hände zu heben und anstatt zu tanzen, auch mal auf die Knie zu gehen und umzukehren, dass wir erzittern vor einem großen Gott? Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Die Neue Genfer übersetzt das noch ein bisschen krasser. Sie sagt, lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. KFB als eine Gemeinschaft von Christen, die auch mal still werden, die auch mal staunen, die demütig vor Gott leben. Christen, die auf Gott hören, weil er Gott ist, auch wenn sie vieles und gerade deshalb auch noch nicht verstehen. Es geht doch um Gott selbst, oder? Und wir wollen zurück zum Original, so haben wir die Serie ja im Untertitel auch betitelt, zurück zu dem, was im alten Evangelium von Bedeutung war. Und das war Gott selbst, nicht das, was man durch ihn gerne hätte. Gott selbst steht im Mittelpunkt des alten Evangeliums. Ich habe das Buch mal gelesen, Das Wesen Gottes von Tozer, und da steht im Vorwort Seite 8 folgendes, das habe ich euch mal mitgebracht. Ich versuche es langsam zu lesen, müsst ein bisschen mitdenken. Dieser Verlust der Vorstellung von Gottes Majestät ist ausgerechnet zu einem Zeitpunkt eingetreten, an dem religiöse Mächte aufsehenerregende Erfolge erzielten und die Kirchen ganz neu aufblühten. Letztes Jahrhundert. Was geboomt in der charismatischen Bewegung, überall wächst Kirche. Und jetzt schreibt er, das Erschreckende dabei ist, dass unsere Erfolge größtenteils äußerer Art und unsere Verluste ausschließlich innerlich sind. Aber gerade weil die Qualität unseres Glaubens vom inneren Zustand abhängig ist, könnten sich unsere vermeintlichen Erfolge in Wahrheit als tiefgehende Verluste erweisen. Das hat er im letzten Jahrhundert geschrieben, als er beobachtet hat, was in der Kirche so passiert. Das, was uns verloren gegangen ist, wollen wir wiederfinden. Deswegen machen wir diese Serie, indem wir auch die Ursachen aufdecken, nötige Korrekturen vornehmen. Und das gelingt nur dann, wenn wir zurück zum Original, zum alten Evangelium kommen. Was wollen wir denn in dieser Stadt gemeinsam repräsentieren, frage ich mal euch. Was wollen wir zeigen? Auf was wollen wir hinweisen? Soll die Stadt eine hippe Kirche sehen, eine coole Worship-Band, moderne Räume? Oder soll sie erkennen, dass hier Menschen sind in dieser Gemeinde mit all ihren Defiziten, die aber Gottes Majestät und Souveränität kennen und anerkennen und demütig vor ihm und mit ihm als Kirche, als Gemeinde gemeinsam leben? Sollen sie das erkennen? Deswegen ist mir diese Serie so wichtig. Ich brenne da auch ein bisschen für. Liebe KFWler, bevor wir im kommenden Jahr weitermachen, ist es wichtig, dass wir diese Fragen gemeinsam bewegen. Aktiv. Da kann keiner von uns passiv bleiben. Weil unsere Schwierigkeiten haben auch hier damit begonnen, dass wir die Erkenntnis des Heiligen Gottes verloren haben. Und wir werden in Schwierigkeiten kommen, wenn wir das nicht im Blick haben. Alle zusammen. Das ist nicht nur Aufgabe der Ältesten. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und dass wir die Majestät und die Souveränität Gottes wiederentdecken. Es gab eine Zeit, da waren die christlichen Events der Kern des Christseins. Im letzten Jahrhundert. Events. Und es gab mal eine Zeit, da war die Lehre der Souveränität Gottes eine Wahrheit, die vielen Trost gab. Nämlich die, die an diesen souveränen Gott glauben. Und wir haben da was vertauscht. Die Souveränität Gottes hat so vielen Durchhaltevermögen gegeben, Beständigkeit verliehen, auch wenn es eng wurde, auch in Verfolgung, bis hin zum Tod, weil sie wussten, mir passiert das aus einem Grund, weil mein Gott es zulässt. Souveränität Gottes. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das fehlt heute, trotz vieler christlicher Spektakel. Heute singen wir viel in Liedern davon, sind innerlich aber so weit davon entfernt, diese Lehre im Leben auch anzuwenden, präsent zu haben, egal wo wir sind. Wir bauen oft Eventkirche, wir wollen Kirche neu erleben, aber wir wollen dazu nicht das alte Evangelium. Ehrlich, ich finde es traurig, dass es so ist, denn diese Lehre der Souveränität Gottes ist ein Schlüssel zum persönlichen Leben mit Gott. Es ist ein Schlüssel, wie du das, was dir passiert, einordnest. Es ist ein Schlüssel zur Geschichte, ein Schlüssel für die Zukunft und der Schlüssel auch für das Ende unseres Lebens. Und sie ist das Fundament christlicher Theologie. Warum müssen wir das neu an uns heranlassen? Schaut, ich weiß, wir würden ja so gerne selbst bestimmen, selbst die tragende Rolle spielen, unser Schicksal selbst in der Hand wissen, uns auch nicht reinreden lassen. Deswegen das Thema. Wir wären so gerne selber Gott. Aber wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen, dass wir mal die Zeit nehmen, um unsere Position klarer zu erkennen, indem wir wahrnehmen, wo Gott steht. Lesen wir dazu ein Gebet Davids. Das ist ein Gebet Davids im Blick auf den Tempelbau im Alten Testament. 1. Chronike 29, Verse 11 bis 13. Hört mal, wie David über diesen Gott redet. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Nur mal eine Frage. Fallen euch in euren Gebeten diese Worte ein? Ich glaube, im Gebet fehlen uns diese Worte. Wenn wir aber Gott wirklich kennen, dann erweitert sich unser Wortschatz auch im Gebet. Hier sehen wir die Erkenntnis des Volkes Gottes aus dem Alten Testament. Heute singen wir davon, ja, in Liedern, haben aber die Auswirkungen dieser Wahrheit auf unser Leben ausgeblendet, oder? Welche Wahrheit? Das ist der erste Gedanke mit euch, den ich mit euch heute Morgen durchdenken will. Unser Gott ist der souveräne Gott über jeden und über alles. Was meinen wir mit diesem Ausdruck der Souveränität Gottes über jeden Menschen, über alles in dieser Welt? Wir meinen die Herrschergewalt Gottes, die Königswürde Gottes, die Göttlichkeit Gottes und all das unterscheidet ihn von uns. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir, dass Gott Gott ist. Und was sagen wir im Umkehrschluss? Wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir, dass Gott der Allerhöchste ist, der seinen Willen tut, wann er will, wo er will, wie er will. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann kann niemand ihn abhalten zu tun, was er vorhat. Ob mit Menschen, die ihn kennen oder mit denen, die ihn ablehnen. Auch können wir ihm nicht zu ihm sagen, was machst du denn da, Gott? Was soll denn das? Lesen wir mal, wie Gott souverän an jemand handelte, der nicht auf Gottes Seite war. Altes Testament, Nebukadnezar, kennt ihr den König der Babylonier? Den hat Gott fast den Verstand geraubt. Er hat gelebt wie ein Tier, weil Gott ihn verurteilt hat. Und dann bringt Gott ihn wieder zur Vernunft. Und jetzt achtet mal, was Nebukadnezar sagt. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Niemand. Das sagt ein heidnischer König, dem Gott Erkenntnis gegeben hat. Da ist niemand, der über Gott sagen könnte, was tust du? Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir, dass er der Inhaber aller Macht im Himmel und auf Erden ist, sodass niemand seinen Rat zunichte machen kann, dass niemand seine Absichten durchkreuzen kann, dass niemand seinem Willen widerstehen kann, oder? Gib mir ein bisschen Feedback, ich brauche Feedback. Ist das so? Psalm 115, Vers 3. Aber unser Gott ist in den Himmeln. alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir, dass er herrscht unter alle Nationen, dass er Königreiche aufrichtet, andere niederreißt und den Lauf der Welt bestimmt, wie es ihm gefällt. Haben wir letzte Woche ein bisschen länger über diese Fakten nachgedacht. Nochmal Daniel 2, da wird es beschrieben, Daniel 2, 20 bis 22. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tief und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Darf ich uns fragen, ziehen wir diesen Rückschluss aus den Nachrichten, die wir jeden Tag lesen? Unser Gott regiert dennoch. Alles dient dazu, dass er ans Ziel kommt. Das muss die Perspektive von Christen sein. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir, dass er der allein Gewaltige ist, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er regiert. Das ist die Sicherheit, die Christen haben, bei allem, was passiert. Das ist der Gott der Bibel. Das ist unser Gott. Das ist der Gott dieser Gemeinde. Und der Mensch, er reicht da niemals heran. Und das passt vielen nicht. Der Mensch will Gott auf Augenhöhe. Er will mitreden, er will gefragt werden. Und weil er sich so sieht, deshalb macht er sich Gott passend. Wir Menschen neigen dazu, uns Gott so vorzustellen, dass er für uns dennoch irgendwie manipulierbar ist. Wir wollen Gott erleben, und wenn ich dann dies und so tue, dann wird dabei das herauskommen, das, was ich mir wünsche. Gott steht mir zur Verfügung. Am liebsten hätten wir einen Gott, den wir in gewisser Weise kontrollieren können. Wir wollen den sozialen, wir wollen den lieben Gott, der sich kümmert, der uns gute Gefühle gibt und einfach für uns da ist. Und Gott wird seit mehr als 100 Jahren einfach als Gegenüber auf Augenhöhe dargestellt, auch in Filmen und Büchern. Achtet mal drauf. Er wird an die Vorstellung des Menschen angepasst, sodass man gar nicht mehr groß über ihn nachdenkt. Man feiert ihn nur noch, ohne ihn wirklich zu kennen. Ist verrückt. Hättet ihr was dagegen, wenn wir das Gottesbild des Menschen, des modernen Menschen, mal ein wenig aufdecken heute Morgen? Okay, also es geht nicht nur um den Gott des modernen Menschen irgendwo weit außerhalb der Kirche, wir reden da über den Gott des modernen Christentums. Kennt ihr, by the way, kennt ihr Worthaus? Das ist eine Plattform, wo ihr Predigten hören könnt. Ich habe es am Anfang nicht gecheckt. Das ist wirklich sowas von liberal, nicht christlich, aber es ist voll auf einer christlichen Plattform. Da wird ganz zu viel Sand über die arglosen, naiven, konservativen Christen geschmunzelt, die Gott über alles sehen. Die lächeln über uns. Für die sind wir naiv. Die Vorstellung von Gott, die heute in weiten Kreisen, selbst unter denen, die vorgeben, auf die Heilige Schrift zu achten, vorherrscht, ist eine schwache Karikatur, ein klägliches Zerrbild der Wahrheit. Denn, das ist der zweite Gedanke für heute Morgen, der Gott des neuen Evangeliums ist schwach. Ist schwach. Ich möchte das begründen. Der Gott des 20. und 21. Jahrhunderts ist ein hilfloses, verweichlichtes Wesen, das bei keinem ernstlich denkenden Menschen Ehrfurcht hervorruft. Er ist immer nur für uns da. Das allgemeine Gottesbild entstammt einer rührseligen Sentimentalität, ein Kuschel-Jesus, der mir gute Gefühle gibt und das erfüllt, was ich will. Jesus ist für mich. Ich verfüge über ihn, seine Gaben. Er hilft mir, mein Leben hier besser zu gestalten, dass ich mich besser fühle. Und jetzt nehme ich euch mal damit hinein in einen Gedankengang. Ich hoffe, ihr haltet ihn aus. Der hat mich sehr beschäftigt und er hat mein Denken im Blick auf Errettung auch sehr hinterfragt. Seid ihr bereit? Wenn wir zum Beispiel sagen, Gott der Vater beabsichtigt die Errettung der ganzen Menschheit, wenn wir sagen, Gott der Sohn starb mit der ausdrücklichen Absicht, für die gesamte Menschheit zu sterben, und Gott der Heilige Geist versucht jetzt, die ganze Welt für Christus zu gewinnen, während doch allgemein ersichtlich ist, dass die große Mehrheit unserer Mitmenschen in Sünden und ihrer Verdorbenheit stirbt und in eine Ewigkeit ohne Hoffnung hineingeht, was sagt ihr dann gleichzeitig damit? Was sagt ihr gleichzeitig damit? Gott schafft es nicht. Gott, der Vater, enttäuscht einfach. Denn seine Absicht mag gut sein, alle retten zu wollen, aber die Menschheit hat einen zu starken Willen. So souverän ist er auch nicht. Dann sagt man auch, dass der Sohn für einige umsonst gestorben ist. Und dass der Heilige Geist gescheitert ist, wenn er das, nämlich die Rettung der gesamten Menschheit, nicht vollbringen bzw. die Rettung nicht bei jedem zur Anwendung bringen kann. Wenn Gott alle retten will, dann können wir nur eine Schlussfolgerung aus dem ziehen, was wir in der Welt sehen. Welche? Er erreicht nicht, was er will. Macht das Sinn? Versteht ihr, worauf es hinausläuft? Gott versucht sein Bestes, die Menschen zu erretten und die Welt zu reformieren, aber die Mehrheit der Menschen, und es ist die Mehrheit, schaut euch nur euren Arbeitsplatz an, ich habe kaum Christen auf dem Campingplatz getroffen, die Mehrheit sind so, dass sie von Gott nichts wissen wollen, die Mehrheit lässt sich einfach nicht von ihm erretten. Das müssten wir dann sagen. Und das schließt die Aussage ein, dass der Wille des Schöpfers machtlos ist, da der Wille des Geschöpfs ihm seine Grenzen aufzeigt. Habe ich Facebook gefunden hier. Die Lehre vom freien Willen ist, ich bin Gott, ich entscheide als Letztes. Die Souveränität Gottes hat Grenzen. Mein Nein. Jetzt sagen einige, ja, Satan macht die Absicht Gottes zunichte. Aber wer wäre dann allmächtig? Liebe Gemeinde, wir müssen unseren Verstand schärfen, unser Herz neu für dieses Thema der souveränen Errettung des Menschen durch unseren Gott danach ausrichten, denn wir reden hier auch über die Macht unseres Gottes. Zu sagen, dass der ursprüngliche Plan des Schöpfers durchkreuzt ist, heißt, Gott zu entthronen. Nahezulegen, dass Gott von dem Geschehen im Garten überrumpelt wurde und dass er jetzt versucht, die Folgen der unvorhergesehenen Katastrophe zu beheben, heißt den Allerhöchsten auf eine Ebene eines begrenzten Sterblichen zu setzen. Zu behaupten, dass der Mensch der entscheidende Bestimmer seines Schicksals sei und dass Gott jetzt angesichts der Sünde und des Leides, die dem Fall Adams folgt, nur ein hilfloser Zuschauer ist und dass Gott jetzt abwartet, wie der Einzelne sich entscheidet. Was heißt denn das? Die Souveränität Gottes zu leugnen. Ja. Und ansonsten kann er nichts tun. Ist das unser Bild? Ist das der Gott, der alle seine Ziele erreicht, völlig unabhängig vom Menschen? Das, was wir in der Schrift eigentlich lesen? Wie Gott sich offenbart? Ich bitte euch jetzt einfach mal die anschließenden Fragen auszuhalten. Ich werde das heute nicht weiter begründen, wir reden darüber weiter in der Serie. Erkennen wir zunächst einmal, dass Gott Gott ist. Und du bist es nicht. Im Psalm 50 redet Gott zu jemandem, der sich seine eigenen Vorstellungen von ihm macht und sagt ihm, das hast du alles getan und bisher habe ich dazu geschwiegen. Da dachtest du, ich sei genau wie du. Aber ich werde dich zur Rede stellen und dir dein Verhalten vor Augen führen. So redet ein souveräner Gott. Es reicht, dass wir als Gemeinde zunächst nur darüber ins Nachdenken kommen. Seid still und erkennt, dass unser Gott tatsächlich Gott ist. Die Souveränität Gottes zu erkennen, kann uns nur zu einer Haltung führen. Zu welcher? Ehrfurcht. Oh, heiliger Boden. Jeder, der Gott kennengelernt hat, sagt, oh, das ist heiliger Boden. Und dahin führt uns das Alte Testament, das alte Evangelium. Zu diesem Gott, dem Ehre gebührt, dem wir ehrfürchtig begegnen. Diese fünf Solas der Reformation entstammen aus dieser Erkenntnis der Souveränität Gottes. Nochmal, allein das, was Gott gesagt hat, gilt, ist sola scriptura. Allein wem Gott Gnade erweist, der kann gerettet werden. Das meint sola gratia. Allein durch Glauben, der die erste Reaktion nach der Wiedergeburt ist, bekommt ein Mensch Anteile an Gott. Sola fide. Und das alles nur aufgrund dessen, was Christus getan hat. Solus Christus. Und damit geht unser Blick nur auf den einen Gott, der alles wirkt und dem für alles die Ehre gebührt. Soli Deo Gloria, oder? Sind wir so eine Gemeinde, die das tief im Herzen verankert hat? Dass das präsent ist? Wie können wir über diesen Gott kumpelhaft reden, als wäre er ein Mensch? Wer wagt es, über ihn zu verfügen und für eigene Zwecke einzusetzen? Den Eindruck hat man aber im letzten Jahrhundert auch in Kirchen bekommen, als ginge genau das, als wäre das möglich. Ja, Gott ist auch mein Vater, das wissen wir. Aber zuerst ist er Gott und er ist der Schöpfer und er ist der König. Paulus schreibt, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wenn Gott aufhören würde mit seinem Wirken in meinem Leben, wäre es bei mir vorbei. Ich weiß auch nicht, warum ich noch hier stehe. Die Gnade Gottes, die hält, nichts anderes. Aber Gott ist treu und das ist unsere Hoffnung. Der Gott des alten Evangeliums ist souverän. Der Gott des neuen Evangeliums ist schwach. Der Gott des alten Evangeliums ist souverän. Haltet das bitte fest. Es wird euch auf fast jeder Seite der Schrift aufleuchten. Ich habe heute nochmal Psalm 139 gelesen. Sehr persönlicher Psalm. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Du hast mich erkannt schon, bevor ich war. Als noch kein Tag vor mir war, war für dich alles. Was ist das? Souveränität Gottes. Er hat alles im Blick. Der Gott der Heiligen Schrift ist souverän und er kann nur treu sein, weil er souverän ist. Diese Souveränität Gottes in der Heiligen Schrift ist absolut unwiderstehlich und grenzenlos. Ganz anders als der Gott des modernen Christentums, des neuen Evangeliums. Wir müssen das wissen. Wir müssen da sensibilisiert werden. Was Gott will, wird geschehen. Wenn wir also unseren Glauben von der Schrift ableiten, dann können wir nicht anderes sagen, als dass Gott regiert und sein Recht bezeugen, dass er das Universum, das er zu seiner Ehre und Verherrlichung geschaffen hat, auch regiert, wie es ihm gefällt. Das gehört dazu. Wir bezeugen auch, dass er wie ein Töpfer das Recht hat über den Ton, dass er das Recht hat, diese Welt und Menschen und deren Sinn und Zweck zu gestalten, wie er will. Ich weiß, das wirft Fragen auf. Kommen wir noch hin. Aber wir müssen es erstmal verstehen, dass das die Schrift lehrt. Ich möchte mit euch einen Auszug aus Römer 9 lesen. Ich bitte euch schon mal dazu aufzustehen. Dagegen, was ihr jetzt hört, was Paulus schreibt, kämpft der moderne Mensch. Dagegen kämpfen auch viele in der Kirche. Wenn wir ehrlich sind, kämpfen auch wir genau mit dieser Frage, die Paulus hier aufwirft, nachdem er von Gottes Souveränität gesprochen hat. Da schreibt er Folgendes in Römer 9, Abvers 20. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck. Und was sagst du dazu, dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt, uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. Amen. Ich kann euch widersetzen. Da schauen wir nächste Woche nochmal genauer hin auf diese Unterschiede, die Gott macht. Schaut, Was wir sehen in der Schrift ist, dass Gott souverän ist in der Ausübung seiner Macht. Ich gebe jetzt euch einfach mal ein paar Spots. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen Geschichten schon mal unter dem Aspekt der Souveränität Gottes so gelesen habt. Gottes Macht wird ausgeübt, wie er will, wann er will und wo er will. Dazu gehört, dass er machtvoll befreit. Diese Tatsache geht aus jeder Seite der Heiligen Schrift hervor. Manchmal schlummert diese Macht, Gott greift nicht ein, aber dann bricht sie mit Macht hervor. Zum Beispiel, lange Zeit war das Volk Israel in Ägypten als Sklaven. Dann greift Gott machtvoll ein und befreit sein Volk und das Volk konnte nur zusehen und staunen. Das Rote Meer teilte er durch Mose, als sie dann später durch den Jordan gingen, da mussten sie zuerst selbst den Fuß in den Jordan setzen. Dann sind sie im Land Israel und Gott vernichtet nicht die Feinde einfach so, sondern sein Volk musste kämpfen. In Jericho, was geschah dort? Israel benutzte nicht Bogen und Schwert, sie mussten nur gut zu Fuß sein, um die Mauern zu gehen. Und dann streckte der Herr seine Hand aus und die Mauern fielen. Aber keine andere Stadt fiel auf diese Art und Weise. Alle anderen Städte mussten durch Kampf eingenommen werden. Es gibt bei Gott, wie er befreit, kein Schema F. Er tut, was er will. Und er tut es, wie er will. Er entscheidet. Er ist souverän in der Ausübung seiner Macht. Und dann könnt ihr die Schrift lesen. Ihr werdet viele Beispiele finden, in denen ihr die souveräne Ausübung der Macht Gottes illustriert sehen könnt. Gott wandte seine Macht an und David besiegte den Riesen Goliath und das Volk wurde befreit. Als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, da wurden die Mäuler der Löwen verschlossen. Als die Gegner reingeworfen wurde, war ein anderes Verhalten der Löwen festzustellen. Drei Freunde Daniels wurden in den Feuerofen geworfen, kamen ohne Brandgeruch aus dieser Hölle. Als die anderen reingeworfen wurden, sofort verbrannt. Gott regiert. Überall, er befreit. Und das alles hält der Hebräerbrief so fest. Hebräer 11, 29. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen waren. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthai, David und Samuel und den Propheten. Und durch Glauben Königreiche bezwangen sie, Gerechtigkeit wirkten sie, Verheißungen haben sie erlangt, der Löwen Rachen verstopften sie, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurückzutreiben. Das ist die souveräne Macht Gottes auf verschiedene Art und Weise. Sie zeigt sich in Befreiung, in Heilung, in Wunder. Aber jetzt kommen wir zu einem Fakt, den wir nicht auf Postkarten und als Ermutigung bekommen werden. So wollen viele Gott dann nicht mehr erleben. Achtet mal drauf. Was ist denn, wenn unser souveräner Gott entscheidet, nicht einzugreifen? Gottes Macht hat nicht immer zur Befreiung der Seinen eingegriffen. Nicht in jeder Verfolgung. Er hat auch Tod zugelassen von seinen Leuten. Ich weiß nicht, haben wir das vergessen, auch in der Kirche? Wir meinen oft, wir verfügen über Gott. Bei Not, Krankheit, Druck, Verfolgung, Gott müsste doch. Ein Christ soll nicht leiden, habe ich hier in dieser Kirche ein paar Mal gehört. Ein Christ soll nicht krank sein, arm sein, arbeitslos sein, ledig sein. Was für eine seltsame Lehre kam da in den letzten Jahrhunderten in die Gemeinde. Immer heil, immer gesund, immer reich, immer happy. Gott müsste doch und sollte doch. Willst du Gott vorwerfen, was machst du da? Jetzt passt auf, diese Wahrheit gehört auch mit zur Souveränität Gottes. Und das ist kein Versehen und kein Ausrutscher. Auch das greift der Hebräerbrief auf. Seid ihr bereit weiterzulesen, Hebräerbrief? Das, was ihr auf keiner Postkarte finden werdet. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht. Dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Aber warum? Warum wurden diese Glaubenshelden nicht machtvoll befreit wie die anderen? Waren die das B-Team Gottes? Haben die nicht genug geglaubt? War da Sünde in ihrem Leben? War der Teufel doch zu stark? Warum ließ Gott sie sterben und die anderen hat er machtvoll befreit? Warum? Warum greift Gottes Macht ein und rettet manche und andere wiederum nicht? Warum ließ er zu, dass Stephanus zu Tode gesteinigt wurde und befreite kurz darauf Petrus aus dem Knast? Warum? Du wirst nur eine Antwort finden können. Gott ist souverän in der Ausübung seiner Macht. Er entscheidet. Lassen wir diese Worte der Schrift in unseren Gedankengängen als Gemeinde doch mal zu. Gott entscheidet und er macht es gut. Nur so können wir Römer 8, 29 verstehen. Allen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, oder? Weil Gott souverän ist. Zweiter Gedanke. Gott ist souverän in der Ausübung seines Erbarmens. Schaut, da wird Erbarmen nicht wie mit einer Gießkanne über alle ausgeschüttet. Mercy is falling, haben wir früher oft gesungen. Mercy is falling all over you und über alle. Das ist billig. So ist es nicht. Auch diese Aussage der Schrift führt uns zur Ehrfurcht und erstmal zum Schweigen, um Gott zu erkennen. Gott ist souverän in der Ausübung seines Erbarmens. Das ist notwendigerweise so, denn Erbarmen wird durch den Willen dessen gelenkt, der Erbarmen zeigt, durch nichts anderes. Warum? Erbarmen ist kein Recht, oder? Du hast keinen Anspruch drauf. Und hier haben wir viel nachzudenken und vielleicht auch zu korrigieren, denn das ist Zündstoff für den modernen Menschen mit seinem Gerechtigkeitssinn und seinem sozialen Gott. Es gibt einfach zu vieles, was uns entsetzt und uns traurig macht. Zu viel Elend in dieser Welt, Not, Armut, Verfolgung, Mord, Totschlag, Naturkatastrophen, Unglücke. Und Menschen, die das sehen, was sagen sie sofort? Ja, wenn es einen Gott gäbe, dann. Oder wenn ich Gott wäre, würde ich das nicht zulassen und jenes nicht dulden. Und dann fallen genau diese Aussagen, über die wir in den nächsten Wochen noch nachdenken werden. Das ist aber ungerecht. Aber du bist nicht Gott. Du hast nicht den Blick. Ihr könnt diese Tatsache der souveränen Entscheidung, wem Gott Erbarmen zeigt und wem nicht, auch im Leben von Jesus sehen. Johannes 5, kennt ihr die Geschichte? Während eines der jüdischen Feste ging Jesus hinauf nach Jerusalem, er kam in den Teich Bethesda. Dort lagen, so schreibt Johannes, viele Elende. Johannes 5, Vers 3. Viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. So, und unter diesen vielen Kranken war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank da. So, und was geschah dann? Als Jesus den liegen sah, mitbekommen hat, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Dann heißt es in Johannes 5, Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Das ist Erbarmen. Und Johannes 5, Vers 9, und sofort wurde der Mensch geheilt und nahm sein Bett und ging umher. Warum wurde von allen gerade dieser Mann herausgegriffen? Es wird nicht erzählt, dass er Herr Erbarmen rief. Erbarm dich meiner. Er lag nur da. Nicht ein Wort in dem Bericht deutet darauf hin, dass dieser Mann irgendwelche Qualitäten besaß, die ihm Anspruch auf bessere Gunst verschafft hätte. Nichts. Und hier haben wir einen Fall von souveräner Ausübung göttlichen Erbarmens, denn es war für Jesus ebenso leicht, die vielen, von denen im Text die Rede ist, zu heilen, wie diesen einen Mann. Aber er tut es nicht. Er tut es nicht. Er wandte seine Macht an und offenbarte das Elend dieses einen bestimmten Kranken. Und aus Gründen, die nur ihm bekannt sind, sah er davon ab, das Gleiche für die anderen zu tun, oder? Er ist souverän in der Ausübung seines Erbarmens. Und ein letzter Punkt dazu. Und da hadern wir alle. Darüber müssen wir auch viel nachdenken. Gott ist souverän in der Ausübung seiner Gnade. Es war genau dieses Geheimnis, das Luther so beeindruckt hat und noch verändert hat. Sola gratia. Das, was Luther erkannt hat, ist, dass die Gnade Gottes eine anbetungswürdige Eigenschaft ist, durch die er Menschen erlöst, errettet, den Menschen wieder zu sich zieht, nur weil Gott es wollte. Und die Frage ist, die müssen wir uns stellen, warum wird manchen Menschen die Gunst der Gnade erwiesen und sie werden gerettet für Gottes Ewigkeit, die sie nicht verdienen? Sie verdienen die Hölle und warum erleben andere Menschen diese Gnade nicht? Das beschäftigt uns doch, oder? In der Schrift ist Gnade die Antithese zu was? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Wir müssen das auseinanderhalten. Gerechtigkeit verlangt die unparteiische Anwendung des Gesetzes. Gerechtigkeit erfordert, dass jeder das empfängt, was ihm rechtmäßig zusteht, nicht mehr und nicht weniger. Korrekt? Das ist gerecht. Gerechtigkeit zeigt keine Gunst, zeigt kein Ansehen der Person. Es geht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit zeigt kein Mitleid und kein Erbarmen. So, und Gnade ist jetzt die Antithese dazu. Wir müssen dennoch nicht denken, dass göttliche Gnade auf Kosten der Gerechtigkeit ausgeübt ist. Das tun wir oft. Wenn Gnade herrscht und wenn Gnade geschieht, dann ist sie souverän, völlig losgelöst von dem, der begnadigt wird. Gnade ist niemals Verdienst. Niemals. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. Und wenn unverdient, dann kann niemand sie als sein Recht in Anspruch nehmen. Korrekt? Gnade ist per Definition schon nicht erarbeitet und unverdient. Niemand hat ein Anrecht auf Gnade. Deshalb, da die Errettung aus Gnade geschieht, als freie Gabe Gottes, kann Gott sie geben, wem er will. Lass uns für heute nur mal das festhalten. Niemandem widerfährt Ungerechtigkeit. Ich kenne eure Diskussion. Wir haben sie auch im Hauskreis. Niemandem widerfährt Ungerechtigkeit. Die einen erleben Gerechtigkeit, ja, ein Urteil. Die anderen erleben Gnade, Punkt. Niemand erfährt Ungerechtigkeit. Werden wir nächste Woche darüber nachdenken. Errettung geschieht aus Gnade und für diese Gnade ist selbst der größte Sünder und für das göttliche Erbarmen nicht unerreichbar, egal wo er lebt, welches soziale Umfeld er hat, was seine persönliche Geschichte ist. Und davon werden wir einige Zeugnisse in 14 Tagen hören. Für Gott ist nichts unmöglich. Wen Gott retten will, rettet er. Deswegen lernen Menschen auch im letzten Winkel der Welt und in Kriegsgebieten dennoch Gott kennen, weil die Errettung aus Gnade geschieht. Und so sehen wir, wo dann alles hinausläuft. Wo ist nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Ausgeschlossen worden. Soli Deo Gloria. Und das wollen wir hier bei uns in der KFB festhalten. Wir müssen es begründen. Für heute und für die Zukunft. Gott ist Gott und er kann souverän einigen seine Gnade gewähren und den anderen nicht. Was sagt der Mensch, der nicht Gott ist? Und ich bekenne euch, das war auch meine Reaktion. Das ist doch ungerecht, Gott. Nein. Da ist keine Ungerechtigkeit. Aber ich frage jetzt dich und mich, ist es das wirklich? Da müssen wir nächste Woche wirklich nochmal hingucken. Letzter Gedanke. Ich glaube, dass die Souveränität Gottes, wenn wir ein bisschen sensibilisiert sind, auf jeder Seite oder in jedem Buch der Schrift deutlich wird. Fast auf jeder Seite. Schaut im Alten Testament, die Nationen werden auf ihren Wegen gelassen. Israel wird als Bundesvolk Jahwes erwählt. Ismael wird vergleichsweise ungesegnet verstoßen. Isaak erhält Segen. Esau wird der Segen verwehrt. Jakob wird erwählt. Neues Testament, göttliche Wahrheit ist vor den Theologen und Klugen damals verborgen worden, aber den einfachen Menschen wurde sie offenbart. Pharisäer und Sadduzäer werden auf ihren eigenen Wegen gelassen, während Zöllner und Prostituierte durch Jesus einen neuen Weg gehen. Warum? Oder schauen wir noch abschließend kurz auf die souveräne Entscheidung Gottes. Die Fleischwerdung des Sohnes Gottes war eines der größten Ereignisse der Geschichte. Und doch wurde das Geschehen nicht der ganzen Menschheit kundgetan, oder? Gottes Entscheidung. Stattdessen wurde es ganz gezielt den Hirten von Bethlehem und den weisen Männern aus dem Osten offenbart. Das kann man schon als prophetischen Hinweis sehen, wie es hindeutet auf ein Leben des auf den Lauf des Evangeliums. Auch heute wird Christus nicht allen gepredigt. Es wäre doch ein leichtes für Gott, eine Engelgesandtschaft in jede Nation zu schicken und die Geburt seines Sohnes anzuzeigen, oder? Doch er hat es nicht getan. Und Gott hätte sehr wohl die Aufmerksamkeit alle auf den Stern richten können. Hat er nicht getan. Warum nicht? Weil Gott Gott ist, weil er souverän ist und handelt, wie er will, wo er will, wann er will und seine Geschichte ebenso schreibt, wie er sie schreibt. Schauen wir noch abschließend auf die Unterschiede der Menschen, denen Gott die Geburt des Retters mitgeteilt hat. Es waren diejenigen, von denen man es am wenigsten erwartet hat. Da reden wir einfach so drüber weg. Es waren die Hirten auf dem Feld. Es waren Heiden in einem fremden Land. Kein Engel stand vor dem Sanhedrin, um die Ankunft des israelitischen Messias anzuzeigen. Gottes Entscheidung. Kein Stern erschien den Schriftgelehrten und den Gesetzeskundlern. Gottes Entscheidung. Was für eine Entfaltung göttlicher Souveränität. Armselige Hirten werden ausersehen und Gebildete und Vornehme werden einfach übergangen. Gottes Entscheidung, oder? Warum wurde die Geburt des Retters diesen Ausländern offenbart und nicht denen, in deren Mitte er geboren war? Gottes Souveränität, er hat entschieden. Schaut, und genau das ist es, was Jesus gesagt hat damals. Mit diesem Wort möchte ich abschließen. Ich hoffe, ihr lest diese Aussage jetzt ein bisschen anders. Wie sagt Jesus? Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Liebe Gemeinde, lass uns zurückgehen zum Original, zurück zu dem, was schon immer Thema des Evangeliums war. Gott ist souverän. Und seiner Souveränität offenbart er einigen Wahrheit, damit sie ihn erkennen und anderen eben nicht. Und damit müssen wir leben. Und wenn ihr so wollt, sehen wir auch hier in diesem Wort, im Matthäus-Evangelium, dass Gottes Souveränität und menschliche Verantwortung direkt nebeneinander steht. Wisst ihr, was er als nächstes sagt? Ganz bekannte Stelle, die findet ihr auf einer Postkarte. Genau. Kommt alle zu mir. So ist die Einladung. Alle ihr Mühseligen und Beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt zu mir. So, jetzt habt ihr die Verantwortung des Menschen auch dabei. Und die Bibel lässt beides parallel stehen. Das sollten wir auch tun. Und ich versuche, da einen Mischmasch draus zu machen. Herr, wir bekennen dir, dass wir überfordert sind mit vielem, was du über dich sagst. Aber wenn du unsere Gedanken sortierst, wird vieles klarer. Schenk, dass dein Wort unsere Gedanken leitet. Und nicht unsere Vorprägung, was wir so mitnehmen, sondern dass dein Wort uns verändert und uns deine Größe und Majestät zeigt. Und dass wir dir von daher alles zutrauen. Du kannst jeden retten, egal wo er heute noch steht. Und wir beten, dass das geschieht, auch in dieser Stadt, auch in dieser Gemeinde, dass Menschen dazukommen, die dich hier kennenlernen. Wir beten das in deinem Namen und vertrauen dir. Amen.